77. Zum Absatz 3. Dort wird statuiert, wenn die Verfahrensleitung erkennt, dass er möglicherweise ein Aussageverweigerungsrecht vorliegt, hat sie die beschuldigte Person darüber zu orientieren.
Genau,
also eine aktive Aufklärungspflicht von der Strafverfolgungsbehörde.
Die persönliche Zeugnisverweigerungsrecht, die macht man eben in der Regel mit Absatz 2 von dem Artikel, klärt man die ab. Es ist ja in der Praxis so, dass man einfach alles, über alles belehrt, über all Zeugnisverweigerungsrecht. Erlebst du auch so, oder? Da wird nicht keine tailor-made Belehrungen, sondern macht einfach, was abgemischt wird, sagt man, es füllt eine ganze Seite, wird extrem kompliziert.
Ja, man muss sagen, das geht etwa eine halbe Stunde, ja.
Mit der Übersetzung geht es lang, wenn man es ernst nimmt. Und klar wird da die Verfahrensleitung auf der sicheren Seite sein. Andererseits verkompliziert das natürlich, kann eine Zeugin und Zeugen auch verunsichern und ist nicht wirklich eine Dynamik, die man sich wünscht für einen offenen, spontanen, freien Bericht, wenn man gerade also am Anfang so kopiert wird mit so komplizierten Sachen. Also man kann sich fragen, sobald sie aufgrund der Befragung und der Akten solcher Rechte erkennt, dass man da ein bisschen mutiger ist und dass es ein bisschen verkürzt, die ganzen Hinweise auf die Zeugnisverweigerungsrechte.
Ja, das ist eh ein guter Hinweis. Ich meine, die ganze Belehrung, wo sagt, eben, wenn sie selbst sich gefährden würden mit der Aussage oder auch ihre nahestehende Person, das kann dann auch noch völlig falsch verstanden werden im Sinn von, oh, bin ich gefährdet? Warum sagt man mir das jetzt? In der Form, wo es einmal Erfolg hat, das einmal auch zu Angst führen. Vor allem, weil man ja eh schon gestresst ist.
Also was man eben ab dem persönlichen Verweigerungsrecht aufgrund von verwandtschaftlichen Beziehungen kann und soll machen, nicht als fair, dass man sagt, hey, du hast im Verlauf ein Verweigerungsrecht, wenn du dich selber oder dir nahestehende Personen mit diesen Aussagen könntest belasten. Oder einfach so aus einem Fairness-Gedanken, dass man das nicht irgendwie zuerst einlaufen lässt und dann sagt, oh, übrigens, was dann sagen, sie könnten sich damit strafbar gemacht haben, sie haben das Verweigerungsrecht. Also wir können es vielleicht auf die zweimal beschränken und die weiteren nur, wenn es OK ist oder wenn man sieht, da läuft ein Prozess daneben, wenn man das erkennt oder man erfährt, dass man dann dort vielleicht die weitaus komplizierteren Verweigerungsrechte noch erklärt.
Ja, ja, es ist, wenn ich verstehe, die Strafverfolgungsbehörde schon auch, oder? Wir kommen vorher mit dieser Unverwertbarkeitsdiskussion, sind da pochen auf Formstrenge. Ja, das Ergebnis davon ist dann halt, dass der Strafverfolger alles und jedes will abdecken, um dort das Risiko zu laufen.
Völlig mit dir einverstanden, wir würden es vielleicht ähnlich machen, eben was du gesagt hast von Basel-Stadt, vielleicht, dass man im Vorfeld schon Informationen gibt und dass man das alles schon einfach sehr simplifiziert, weil das ist für euch schon kompliziert und das ist für Bürgerinnen und Bürger teilweise noch um einiges komplizierter, so Belehrungen zu verstehen.
Wir haben ja den Podcast schon mal aufgenommen und wenn ich mich recht mag erinnere, hast du dazu mal die Frage aufgeworfen, was ich davon halte, dass man im Vorfeld mit der Vorladung der Zeugen auf die Straftatbestände hinweist und auch auf Personen. Wir haben das, ich glaube, relativ intensiv diskutiert. Möchtest du das schnell zusammenfassen, was wir dazu mal gedacht haben?
Also zuerst möchte ich mal festhalten, dass du mir Aussagen aus einer früheren, nicht verwertbaren Podcast-Folge da wieder vorhaltest.
Was das geht nicht gar
ganz,
nicht, ja.
Was nicht ganz korrekt ist. Aber du hast recht, das ist eine spannende Frage. Man kann sich tatsächlich fragen, wenn in einer Vorladung für einen Zeugen, eine Zeugin, die beschuldigte Person genannt wird und auch noch gerade der Tatbestand, um was es geht, und dann allenfalls sogar noch den Hinweis, ja, bring doch noch die und die Papier mit, falls du eine Unterlage zu dem Vorgang hast oder in dem Zusammenhang, dann kann das natürlich präjudizieren. Es kann eine gewisse Suggestivkraft, man kann sagen, aha, da ist jemand beschuldigte Person. Ja gut, da muss etwas dran sein, zum Beispiel. Also es findet ein Framing statt, wo man sich kann überlegen, ist denn der Bericht von der Zeugin oder vom Zeugen noch spontan unvoreingenommen? Oder hat das Kopfkinder schon angefangen zu laufen? Wochen voran. Und so eine Selbstsuggestion, würde ich jetzt das mal nennen, stattfindet.
Ja, es ist nicht unproblematisch. Vor allem als Verteidiger hast du ja da unter Umständen gar keinen Einfluss. Respektive musst du proaktiv den Finger drauf heben, wenn du Gründe kennst, warum man das so nicht möchte.
Ja, das kann man ja dann fast nicht mehr nachzeichnen, wie eine so eine. Also, die Entstehungsgeschichte von einer Aussage, von einer Zeugenaussage, kann man sich dann überlegen, könnte denn schon mit Erhalt von der Vorladung stattfinden? Vielleicht konsultiert man all die E-Mails, vielleicht redet man einmal mit jemandem drüber, mit der Partnerin, mit dem Partner, weiß man, wie das war. Und dann kommt vielleicht eben eine andere prozessuale Wahrheit zutage, als wenn man am Tag X von null muss anfangen zu erzählen. Ob das besser oder schlechter ist, weiß ich nicht, aber das ist einfach ein Punkt.
Ja, das Grundproblem, das hast du irgendwie auch mit erwähnt, ist, dass die zeitliche Dauer, bis aber Zeugen einvernommen werden, mitunter sehr, sehr, sehr lang ist. Und da wäre eigentlich auch zu wünschen, dass das viel zeitnäher erfolgt, weil dann hat auch das Rücksprache und selber abklären viel geringere Bedeutung, als wenn du als Zeuge 2 Jahre später für irgendeinen Sachverhalt sollst, befragt werden, wo dich nicht unmittelbar persönlich derart betroffen hat, dass sich sie brennt hat.
Genau, das kommt dazu. Aber unabhängig davon hat es eine Suggestivkraft, wenn du siehst, wer ist die beschuldigte Person. Und dann weißt du, da muss ja etwas dran sein.
Oder? Ja, das ist so. Und ich meine, das Argument ist für eine möglichst detaillierte, sofern der Untersuchungszweck nicht gefährdet ist, ein möglichst detaillierter Hinweis im Vorfeld ist ja, dass die mutmaßlich Zeuge kann abchecken, hat er ein gesetzliches Zeugnisverweigerungsrecht. Aber wenn das der Sinn dahinter ist, dann müssen wir aber auch gerade schon die Belehrung mitschicken, und zwar in einer Sprache, wo's verständlich ist.
Das stimmt. Das beißt sich natürlich die Überlegung mit einem vorher vorab versenden für ein Zeugnisverweigerungsrecht bis zu einem gewissen Grad. Dann kann man es nur abstrakt für sich das zumindest mal verstehen, aber kann es noch nicht adaptieren auf den konkreten Fall als Zeugin, als Zeuge.
Wenn wir jetzt auf die konkrete Einvernahme gehen, bist du der Meinung, ein Zeuge muss am Anfang von einer Einvernahme kurz einen Abriss bekommen, um was geht es überhaupt? Was ist eigentlich die zentrale Frage jetzt heute? Oder kann man ihn einfach offen befragen, ohne den Sachverhalt zu umreissen?
Das ist eine Gratwanderung. Man will ja den freien Bericht ermöglichen. Aber den freien Bericht kannst du nicht einfach sagen, erzählen Sie mal aus dem Leben, ein Schwanken aus Ihrem Leben, sondern man muss ja gewisse Angaben geben, man muss sagen, es geht um das und das. Aber sicher nicht schon, es hat sich bisher noch das und das ergeben und das ist uns noch wichtig. Sondern also so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich.
Ja, weil es geht ja auch darum, wenn dann Fragen kommen, dass der Zeugin auch erkennen kann, ist das, was jetzt befragt wird, allenfalls außerhalb von dem Themenfeld, wo ich eine Aussagepflicht habe.
Das ist ein guter Hinweis. Ja, man muss natürlich nur aus seinem Leben und Wahrnehmungen erzählen, wo das Vorverfahren auch darauf fokussiert. Genau, ja, man hat einfach eine Pflicht. Genau, das ist recht. Aber das liegt auch in der Verantwortung der Verfahrensleitung, dann halt zuerst halt eher wenig sagen und sagen, nein, Frau Zeugin, Herr Zeuge, es geht eher um das oder das. Mich interessiert es erst ab dem Datum oder so, da kann man dort ein bisschen dann nachputzen.
Mhm. Weil wenn dann die Verteidigung einmal Ergänzungsfragen macht, dann kommt ja das sehr oft, werden die Fragen nicht zugelassen, weil sie vermeintlich keinen Bezug zur Sache hat. Weißt du, hast ja vorher auch darauf angetönt, das ist dann die Aufgabe von der Verteidigung, gewisse Fragen zum Umfeld zu stellen. Die Verteidigung weiss da meistens auch ein bisschen mehr oder allenfalls ein bisschen mehr als Strafverfolger. Und dann wird ja oftmals dort ein Riegel geschoben, relativ früh schon.
Das ist so. Man muss dort versuchen zu entgegnen, für Staatsanwältin, Staatsanwältin, geben Sie mir ein bisschen Spielraum. Es wird jetzt gar klar, um was es geht. Und oft geben Sie einem das schon.
Ja, weil eben eine Diskussion vor dem Zeugen, der Zeugin verbietet sich ja dann, weil dann ist ja auch klar, woher er die Fragen zielt. Und dann muss man sie auch gerade nicht stellen.
Dann muss man halt kurz im Gang raus besprechen. Mhm. Das ist eben, durchaus das auch möglich.
Machst du das einmal auch so in dem Fall?
Das hat es auch schon gegeben. Und wie machst es du mit Entgegnungen von der Verfahrensleitung, Herr Bonin oder Herr Kollege, das haben wir doch schon gefragt. Das hat der Zeuge doch schon gesagt. Reagierst du auf das?
Ja, das ist eine heikle Frage. Das kommt ja doch auch einmal vor. Weil vor allem, es läuft dann gegen den Mittag, alle sind hungrig, man will abbrechen, abschliessen. Der Staatsanwalt hat ja seine Fragen gestellt. Ich würde sagen, in einer idealen Welt auf den Gang, das schnell unter vier Augen anschauen. Faktisch ist es so, dass ich jeweils auf diese Fragen beharre und dann wie einen Entscheid von der Verfahrensleitung fordere, warum jetzt das nicht zugelassen werden soll.
Genau, es gibt ja einen Grund, warum man zumal ähnliche Fragen nochmal stellt, vielleicht einen Punkt nochmal ausleuchtet. Natürlich auch in einer idealen Welt, wenn es ein Belastungszeugen ist, dass man sich widerspricht, oder? Das kommt
ja,
so selten vor, das kann
auch
passieren.
Man holt eben Anlauf für weitere Fragen und möchte das darum in Erinnerung rufen. Sie haben das gesagt und nachher holt man Anlauf, wo man weitere Fragen darauf aufbaut.
Genau, ist aber auch ganz heikel, wenn man sagt, Frau Zeugin, habe ich Sie richtig verstanden? Sie haben vorher das, das und das gesagt. Und im schlimmsten Fall, wenn du eine Rampe wollen, sagt Zeugin, ah nein, das ist falsch gesagt worden, das habe ich anders gemeint, das möchte ich gerne präzisieren. Und dann hast du einen Beischuss, und zwar ins eigene dabei. Das ist aber sowieso eine Ergänzungsfrage, da könnte man eigentlich mal einen ganzen Tag widmen, das ist ja sowieso eine diffizile Angelegenheit.
Ja, grundsätzlich würde ich, wenn immer möglich, nicht geschlossen fragen, wie du jetzt gerade gesagt hast. Also ich würde nochmal offen fragen, aufs Risiko hin, dass dann eben die Verfahrensleitung innerviert reagiert. Aber es hat ja einen Grund, dass man offen fragt und nicht sagt, sie haben gesagt und dann die weiteren Fragen aufbaut. Sondern wie nochmal Luft holt, sagen sie es nochmal, aha, tak, 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 tak.
Ich glaube, das sprengt jetzt die heutige Folge, aber nur schon Diskussion, sollte man die Ergänzungsfragen, W-Fragen stellen, weshalb, warum, wo, wie, also offene Fragen stellen. Da gibt es aber klar zwei Lager. Zu dieser Frage. Aber das können wir vielleicht wirklich ein anderes Mal besprechen.
Ich glaube, möchte kurz. Die Intuition ist in so einem Moment sehr wichtig. So ein Grundgefühl.
Genau, und eigentlich immer, wenn man sich unsicher ist, dann sollte die Intuition sagen, ich frage lieber nicht.
Naja, im Zweifel sicher nicht fragen.
Aber ich bin auch schon reingelaufen.
Ja, ja, und du hast auch etwa die auch Klienten, die unbedingt finden, fragen Sie das, fragen Sie das, fragen Sie das. Und dann ist einmal so ein Abwägen.
Das hat dann wieder auch mit dem Vertrauensverhältnis, mit der Mandantschaft zu tun, dass man auch so Fragen ernst nimmt und nicht abkanzelt. Und dann muss man vielleicht auch mal etwas fragen, wo man es nicht 100% denkt, das ist zielführend, aber da geht es ja darum, dass die Klientin, der Klient, wenn es ungefährliche Fragen sind, doch auch ein Forum hat und Platz bekommt für seine Position.
Lässt du denn das einmal der Klientin selber fragen oder übernimmst du das für ihn? Weil er wird ja explizit von der Staatsanwaltschaft einmal gefragt, Herr X, Frau Y, haben Sie auch noch Fragen an Zeugen?
Ich versuche das eigentlich immer so mit der Klientin und dem Klient abzumachen, dass ich Fragen stelle.
Das ist eben auch wichtig, dass man das im Vorfeld antizipiert und diskutiert. Absolut. Also nicht einfach dann ad hoc auf Platz, auf einmal stellt die Person neben dir Fragen. Ich meine, Horror, oder? Darf
ja,
einfach nicht passieren.
Ja. Aber auch nicht ad hoc auf Platz der Klientin und Klient übers Maul fahren. Nein, nein, sie fragen nicht, ich frage. Das ist genau
so. Nein, natürlich nicht. Da muss man auch sagen, wir brauchen schnell 2 Minuten, wir möchten schnell aus uns besprechen. Das ist ja problemlos. Das gehört sowieso zu einer sorgfältigen Rechtsvertretung, dass man natürlich nicht einfach den Klient übergeht und sondern mit ihm bespricht, wie was wo jetzt gefragt wird.
Genau.
Aber eben, jetzt sind wir weit, weit, weit weg vom 177.
Ja, ich möchte ganz kurz.
Ja, Entschuldigung.
Sag nochmal.
Im Übrigen ist auch lustig, wie der Podcast komplett andere Wege genommen hat als das letzte Mal.
Also auf die ungültige Podcast-Folge, meinst du, wo man nicht
ja, auf Bezug nehmen kann? Genau, die könnte man genau gleich ausstrahlen, als wäre ein komplett anderer Podcast.
Ich möchte noch ganz kurz vielleicht abschließend darauf zurückkommen, ob oder ob nicht man Zeugen in den Zeugen sollte schon vorab informieren, nicht nur seine Rolle, sondern wer die beschuldigte Personen sind, was der Tatbestand ist. Einfach noch 201 Litera C von der StPO. Die
Vorladung, ja.
Genau, sagt, dass eine Vorladung soll den Grund von der Vorladung enthalten, sofern der Untersuchungszweck diesen Hinweis nicht verbietet. Also im Einzelfall gibt das der Verfahrensleitung sozusagen das Tool einmal für eine Weglassung.
Umgekehrt macht man es ja öppe die, dass man den Zeugen vorlässt, mit weiss ich was für Hinweis, und der Verteidigung teilt man es erst ganz kurz vor der Einvernahme mit, zum Teil auch erst auf Platz, wer denn heute als Zeuge soll befragt werden. Also dort wird der Spielraum genützt. Im umgekehrten Fall reflektiert man wahrscheinlich einfach zu wenig, was das für Auswirkungen hat.
Genau. Sehr oft ist es ja so bei Vorladung als beschuldigte Person bei einer ersten Vorladung steht bei der Staatsanwaltschaft, glaube ich, in der Regel der Tatbestand. Bei der polizeilichen Vorladung im Kanton Zürich steht nicht immer der Grund für die Vorladung, den Tatbestand oder einen Vorgang. Also die beschuldigte Person lässt mir dort oft im Dunkeln, was es eigentlich genau geht.
Wie handhabst du das eigentlich, wenn es die Staatsanwaltschaft nicht mitteilen will, wer als Zeuge soll befragt werden? Das ist ein sehr weites Feld. Ich sehe es in deinem Blick. Lass das bei anderer Gelegenheit an passender Stelle zu diskutieren.
Ja, das ist manchmal wirklich schwierig, wie im Himmelswillen, wie man sich auf eine Beweisabnahme gehörig vorbereiten, wenn man keine Ahnung hat, um was es geht. Man muss möglichst konsequent sein, wenn man überrascht wird, wenn man es nicht antizipieren kann, um was es geht, dass man vor Ort dann wirklich ausreichend Zeit bekommt. Also man kann ja dann zu Beginn der Einvernahme nichts machen. Man hat ja sowieso keine Interventionsmöglichkeit. Man fängt ja nicht selber an zu fragen. Aber umso mehr Zeit braucht es vermutlich für gewisse Ergänzungsfragen.
Dass als Protokollnotiz ins Protokoll gibt und dann einfach auch auf Ergänzungsfragen verzichten muss, nicht pro forma mitspielt, sondern sich dann im Nachhinein halt sortiert und auf eine Wiederholung oder eine Ergänzung von der Einvernahme pocht.
Genau, ähnlich ist es ja, oder eine ähnliche Situation ist, wenn man erst zu Beginn von der Einvernahme neue Akten bekommt, um die es dann geht, wo man dann
meistens
vorbereiten
kann. Ist ja das dann Kombi, oder? Du kommst auf Platz, kommst ein paar Akten über, kannst noch 10 Minuten mit dem Klienten reden. Wenn du eine Stunde redest, verliert es die Nerven. Ja, das sind wirklich ganz schwierige Themen und braucht dann viel Fingerspitzengefühl, dort richtig zu reagieren. Du, ich habe gestern mit einem Staatsanwalt telefoniert. Dann ist er da auf meinen Vorfall zu sprechen gekommen, der rosa Elefant. Und dann sagt er mir, du musst vielleicht auch netter mit der Staatsanwalt umgehen, dann wirst du auch weniger geplagt.
Ja, das ist, ich lasse das jetzt unkommentiert meinerseits, aber ich musste dafür schmunzeln, an eurer neuen Serie Strafverteidigungsteam von dir und der Nina, wo du die Geduld, das Tugend einer guten Strafverteidigung hervorgehoben hast, da habe ich dich jetzt also nicht gerade sofort drin wiedererkannt, sagen wir es mal so. Du bist ja wirklich kein geduldiger Mensch.
Ja, nein, es ist ja schon schön, dass du mir das so sagst, weil Eigenbild, Fremdwahrnehmung sind nicht immer wirklich kongruent.
In dem Sinn wünsche ich dir eine gute Restwoche, ein schönes Wochenende, viel Geduld, Erholung und Achtsamkeit.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.